Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott. Ich freue mich auf eine neue Episode. Wir waren ja in der letzten Folge sehr im Flow, haben das ein bisschen abgekürzt, weil wir noch eine weitere Episode machen wollen.
Genau, eine weitere Episode und bei der sind wir jetzt. Wir hatten uns über Flow und wie kommt man in den Flow, was ist Flow, was ist ein Flow-Zustand, da sind wir auseinandergegangen und sind quasi geendet in einem Modell, wo wir gesagt haben, ja, es müssen die Anforderungen zu dem Skill passen. Nur dann kommt man in so einen Flow-Kanal, also wenn die Aufgaben halt als machbar empfunden werden und wenn man auch die in einer gewissen Weise als anspruchsvoll erlebt. Da sind wir auseinandergegangen und haben gesagt, ja, wenn wir jetzt auch ein bisschen Stress erleben auf der anderen Seite, wie gesagt, auch ein bisschen ängstlich sind oder sowas, dass wir die Aufgabe nicht bewältigen können, dann kommt es halt zu Stress, dann werden auch Stresshormone ausgeschüttet. Und an der Stelle wollen wir halt ansetzen. Es gibt nicht nur das Modell von Anforderungen und Fähigkeiten oder Skills und Challenges, sondern es gibt auch noch weitere Modelle. Und Jens, da nimmst du uns wieder mit.
Letztendlich kommen wir dann ja am Ende beim Thema Stress raus, wie du gerade erwähnt hast. Und Stress ist, ich habe das in der Folge davor gesagt, ist ja erstmal was relativ Neutrales. Ja, Stress ist erstmal gesund, weil Stress treibt uns an. Stress macht zum Beispiel Hunger. Ja, Hunger macht etwas Stress, weil wir uns bewegen müssen, um irgendwann diese Energiedefizite auch wieder ausgleichen zu können. Gut, heute können wir uns das alles vor die Tür bringen lassen. Ja, eine App aufgeschlagen und schon 10 Minuten später steht ja der Fahrer bei uns vor der Tür. Aber ich sage das auch immer ganz gerne im Seminar, wir müssen uns das alles wegdenken, wenn wir die Physiologie des Menschen und die Psychologie verstehen wollen. Weil wir sind ja nicht gemacht worden für Köln oder für München oder Hamburg, sondern wir sind mal gemacht worden für die Wildnis, für das Überleben in der Wildnis. Alle Mechanismen, alle Zusammenhänge im Körper sind letztendlich dafür gebaut, das Überleben in einer Natur zu sichern letztendlich. Und auch diese Nahrungsunsicherheiten, die wir uns ja praktisch durch die Landwirtschaft, den Ackerbau, Viehzucht und so weiter vor 10.000 Jahren letztendlich abgeschafft haben, ja, hatten wir davor ja, ich würde sagen, 99,5%, vielleicht sogar mehr der Menschheitsgeschichte war dieses Thema Food Insecurity, war immer unser großes Problem. In der Tierwelt ist es genauso. Ja, die Tiere horten nicht. Ja, es gibt manche Tiere, die graben dann irgendwelche Eicheln ein und so weiter für eine längere Winterperiode. Aber wenn man jetzt so an Jäger denkt, an Löwen, an Geparden und so weiter. Ja, die laufen dann los, wenn sie Hunger haben und wenn sie die Sippe sozusagen ernähren müssen, ja, die Jungen ernähren müssen und so weiter. Und wir hatten ja in der Episode vorher auch gesagt, ja, wir brauchen selber auch so ein bisschen mentalen Hunger, um Lust zu haben auf eine Aufgabe, die möglicherweise neu ist. Und neu bedeutet auch, dass es eine gewisse Unsicherheit schafft. Und Unsicherheit ist jetzt für viele, fühlt sich nicht lecker an. Ja, wenn du es jetzt mal auf die Politik überträgst, wenn unsere Politiker zu viel erklären, was sie alles vorhaben mit der neuen Legislaturperiode, welche Gesetze sie erlassen wollen, welche Steuern sie erheben wollen und so weiter, dann werden sie nicht gewählt. Woran liegt das? Weil wir Menschen nicht so viel Veränderung wollen. Wir haben so einen natürlichen Widerstand gegen Veränderung. Das ist individuell. Manche Individuen, die finden das total lecker, von der Brücke zu springen. Das nennen wir dann Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen oder irgend sowas zu machen. Andere wiederum, die gehen noch nicht mal an einen Flieger, weil sie sagen, boah, das ist alles total unsicher. Und auch da gibt es ein schönes Buch darüber, diese Unsicherheit als Phänomen der heutigen Zeit. Ja, wir kommen von einer Krise in die nächste. Bleiben wir mal bei der Krise, die wir bewältigt haben, nämlich die Corona-Krise. Für viele Menschen war Corona, das Virus, eine totale Unsicherheit. Und du hast das Thema Angst erwähnt in der letzten Episode. Ja, Unsicherheit, Schlagzeilen, Negativismus etc. Man hat jeden Fernsehsender, den man angestellt hat, hat man nur noch Inzidenzen gesehen und Ticker, die dann immer weiter hochgingen. Umso mehr man getestet hat, umso mehr Corona-Fälle hatte man letztendlich oder zumindest hatte man einen Testnachweis, aber nicht unbedingt eine Infektion. Ja, da hat man dann ja irgendwann auch keinen Unterschied mehr gemacht. Was ist jetzt? Habe ich 10 Ärzte angerufen und habe sie gefragt, sag mal, wer macht jetzt eigentlich die Diagnose? Der Arzt oder John Hopkins? Ja, kannst du dich noch erinnern, dieses Dashboard von John Hopkins? Wo dann immer so die weltweiten Inzidenzen hochgegangen sind. Das waren ja alles Tests. Das waren ja keine Infektionen, sondern das waren alles Tests. Tests, die nicht von einem Arzt als Infektion verifiziert wurden. Naja, und die Ärzte, die ich damals angerufen habe, die haben dann alle gelacht und gesagt, ja, haben so ein bisschen rumgedruckst und sind um das Thema herumgeschifft. Aber letztendlich war es ja so. Wenn ich einen positiven Test habe, dann hätte ich eigentlich zum Arzt gemusst und der hätte dann eine Erkrankung festgestellt, ja oder nein. Dann wäre ich eigentlich ein positiver Corona-Fall gewesen. Aber zurück zu der Angst, zu der Unsicherheit. Wir konnten das Virus nicht einschätzen. Und mir ging das auch so. Ich habe am Anfang, die ersten 6 Wochen, konnte ich das Virus auch überhaupt nicht einschätzen. Dann habe ich die Literatur gelesen. Ich habe die entsprechenden Studien gelesen. Ich habe mich mit dem Coronavirus beschäftigt. Und diese Beschäftigung mit der Materie hat die Angst deutlich reduziert. Die Unsicherheit, Angst will ich nicht sagen, aber Unsicherheit deutlich reduziert, weil ich mir plötzlich sicher war, dass das, was ich über Gesundheit weiß, das, was ich über Infektabwehr weiß, das, was ich aus meinen Studiengängen weiß, über Immunologie, über Immunsystem etc. und auch weiß, was man für sich therapeutisch tun kann, dass mich das schützt und nicht dazu führen wird, dass ich einer dieser Fälle bin, die man dann im Fernsehen immer wieder gesehen hat, die dann eine schwere Infektion hatten, die dann beatmet werden mussten. Das war ja so diese Drohgebärden, die hatten wir plötzlich alle im Kopf, ja. Und die, die eben Immunologie nicht studiert haben und es nicht einschätzen konnten, die hatten natürlich eine deutlich höhere Angstreaktion beziehungsweise eine deutlich niedrigere Schwelle, weil eben diese Unsicherheit, ja, wie Blei sozusagen in den Schuhen oder wie Stahl im Rucksack letztendlich auf den Rücken gelastet hat und ja,
Aber Jens,
hat.
du sagst was ganz, ganz Wichtiges, was sich auch so ein bisschen, deshalb muss ich nochmal auf unseren Podcast kommen, so ein bisschen wie einen Faden bei uns durchzieht. Du hast gerade gesagt, du hast die Literatur durchgelesen, du hast dir Wissen angeeignet und wir waren ja beim Flow-Effekt oder sind immer noch beim Flow-Effekt. Und das ist ja auch ein Charakteristikum dieses Flow-Effekts, wenn man sich halt, wenn man seinen Skill, wenn man seine Fähigkeiten trainiert oder seine Fähigkeiten verbessert, dann nimmt das natürlich auch einem die Angst. Ja, also wenn man besser wird und wenn man das jetzt auch wir auf Gesundheit und Sport überträgt, also wenn wir ein höheres Wissen haben, das ist ja immer auch unser Appell an alle, die uns hören, nicht immer nur schwarz und weiß, nicht nur eine Meinung gelten zu lassen, sondern sich selber die Meinung zu bilden. Das heißt also, wenn man Selbstwirksamkeit erlebt, das, was du sagst, wenn man trainiert im Sport, im Tennis oder im Badminton oder im Fußball oder im Laufen, wenn man besser wird, dann nimmt das auch einem die Angst vor der nächsten Herausforderung, nimmt die Angst vor der nächsten Challenge, und desto weniger hat man auch Angst, an so einer Challenge oder an so einer Herausforderung zu scheitern. Und
Ja.
wenn man das auch auf den Podcast, auf die Ernährung überträgt, wenn man sich selber mit seinem Körper, mit der Ernährung auseinandersetzt und mal guckt, wo gibt es gute Lebensmittel, dann kriegt man auch eine höhere Kompetenz in Bezug auf die Ernährung und hat auch weniger Angst, wenn man von draußen hört, ey, das darfst du nicht essen oder das darfst du nicht essen. Nein, selber sich die Meinung bilden, selber einfach die Kompetenz, den Skill zu vergrößern durch Training, durch Lesen, durch Wissensaneignung. Und dadurch verliert man die Angst, die auch aufgebaut wird zum Teil.
Genau, die war ja auch in Corona aufgebaut, ne? Überall ratterte es, wie im Karton, ja, aus allen Rohren wurde geschossen. Und das hat natürlich eine oder führt zu einer Belastung, ja, die dann auf das Individuum sozusagen wirkt. Aber hier stellt sich eben die Frage, wie wirkt es auf das Individuum? Hast du jetzt die Ressourcen, hast du die Mittel, hast du das, du hast ja gesagt, Fertigkeiten, Fähigkeiten, also hast du das Hintergrundwissen, kannst du Studien beurteilen, weißt du, warum diese schweren Fälle letztendlich in der Klinik gelandet sind? Und ich habe damals sehr früh eine Studie gelesen, die gezeigt hat, dass die Wahrscheinlichkeit mit einer Vorerkrankung oder mit zwei Vorerkrankungen oder dann sie sind bis vier Vorerkrankungen hochgegangen, auf der Intensivstation zu landen, wenn jetzt so ein Virus ins Spiel kommt, dass die dramatisch ansteigt. So, und was haben wir dann gesehen? Naja, wenn du keine Vorerkrankung hast, also kein Übergewicht, kein Diabetes, kein Bluthochdruck, kein Herz-Kreislauf, Arteriosklerose beispielsweise, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer schweren Infektion sehr, sehr gering. Wenn du, und das hast du gerade erwähnt, Ernährung, wenn du einen guten nutritiven Status hast, wenn du weißt, welche Nährstoffe auch deine Schleimhaut ernähren, und Schleimhaut, das muss man sich auch nochmal, vielleicht für die Zuhörer nochmal ganz wichtig, die Impfung, die schießt dir den Bauplan für das Virus in den Körper. Das Virus selber kommt über die Schleimhaut in den Körper. Ob das Virus in deinen Körper hineinkommt, das gilt nicht nur für Corona, sondern eben für praktisch jedes Virus. Das Virus muss durch die Schleimhaut. Und umso besser die Schleimhaut aufgestellt ist, ja, wir nennen das in der Fachsprache die First Line of Defense, umso schwerer hat es letztendlich ein Virus ins Körperinnere vorzudringen, in die Zellen vorzudringen. Das war ja dann beim Coronavirus, waren das die Lungenzellen. Ja, und dann ist natürlich Holland in Not sozusagen. Ja? Wenn also dann die Zellen erreicht sind und dann entsteht eine Entzündung und da gab es dann ja die Superinfektion oder man hat das dann Zytokinsturm genannt. Ja? Da werden also ganz viele Botenstoffe des Entzündungssystems ausgeschüttet und es entsteht ein riesiger Waldbrand, der dann natürlich logischerweise Probleme macht. Wenn du aber, du hast das Thema Selbstwirksamkeit haben wir, glaube ich, im letzten Podcast genannt. Wenn du weißt, was du für dich tun kannst, dann senkst du dein Angstempfinden, dann wird das für dich erklärbar. Und ich habe während Corona immer nach diesen Lösungen gesucht und bin ja auf ganz interessante Dinge gestoßen, wie zum Beispiel das Gurgeln, was ich vorher gar nicht kannte. Da haben wir auch schon mal eine Podcast-Sendung drüber gemacht. Ja, das hat mir dann ein Hygieneprofessor erklärt, was man da tun muss und dass die Chinesen beziehungsweise die Japaner und die Asiaten, die wissen das genau, ja, weil die wissen, was man da gurgelt, wie man gurgelt, um die virale Belastung so gering wie möglich zu. Ich will nicht darauf wieder eingehen, weil wir haben da schon mal eine Podcast-Sendung gemacht, aber es geht letztendlich um das Verhältnis, wie lange wirkt ein Stressor und dieser Stressor Corona hat ja sehr lange gewirkt. Das Virus hat kurz gewirkt, bis zur Omikron-Variante. Und dann war eigentlich klar, die Omikron-Variante kann uns nicht mehr gefährlich werden. Ja, die Spikes sind schon gefährlich, die waren gerade am Anfang auch sehr gefährlich, sind dann aber immer ungefährlicher geworden. Das heißt, die Belastung ist eigentlich zurückgegangen. Und jetzt die Frage, welche Ressourcen hast du, um diese Belastungen, diese Widerstandsressourcen hast du, um diese Belastungen zu kanalisieren, zu filtern? Und ich hatte für das Virus hatte ich relativ gute Ressourcen, wo ich dann am Ende, und da bin ich persönlich an meine Grenzen gekommen, keine Ressourcen mehr hatte, ist die politischen Maßnahmen zu verstehen. Da ist im Laufe der Zeit, Axel, bei mir immer mehr so ein Konflikt entstanden, weil es gab so viele Widersprüche. Und irgendwann hat man sich gefragt, was liest eigentlich ein Politiker? Du kannst dich erinnern, wir waren in der Situation, Omikron, viele Länder haben ihre Maßnahmen schon nur zurückgefahren und Deutschland stimmt über eine Impfpflicht ab. Ich habe das nicht mehr verstanden. Ich habe keinen Politiker bei uns im Bundestag mehr verstanden, warum die jetzt auf diese dumme, wirklich dumme Idee kommen, das uns sozusagen als Volk noch reinzuwirken. Wir hatten es ja schon hinter uns. Aber ich will gar nicht die Maßnahmen thematisieren, sondern sagen, jetzt hat etwas nicht mehr gematcht. Jetzt habe ich mit meinen Ressourcen dieses Milieu, in dem ich mich bewegt habe, nämlich in Deutschland, wo es sehr rigide Maßnahmen gab, das hat was mit mir gemacht. Ich habe das nicht mehr verstanden. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie ich stressanfälliger wurde, wie ich genervter wurde, wie ich am Ende auch wirklich Probleme hatte, das noch mit meinen Werten, mit meinen Haltungen noch irgendwie in Einklang zu bringen, ja. Und ich hatte kein Ventil mehr. Du weißt, es gab Phasen, da durften wir uns ja nicht mal bewegen. Wir durften ja nicht mal raus. Wir durften nicht mal joggen gehen am Rhein oder im Stadtwald. Ja, das hat man uns verboten. Man hat uns Bewegung verboten. Das war, glaube ich, das Dümmste, was man machen konnte. Ja, ich hoffe, dass die Politik das selber eingesehen hat. Und dann sind wir bei einem ganz wichtigen Konzept, was wir eigentlich hier in dem heutigen Podcast-Folge mal erwähnen wollen. Das ist nämlich das Konzept der Salutogenese. Viele werden das kennen, das Salutogenese-Modell von Aaron Antonovsky, ein amerikanisch-stämmiger Wissenschaftler, der später, ein Jude, der später nach Israel emigriert ist und dort auch Professor geworden ist und in den 60er Jahren dort angefangen hat zu forschen. Und der etwas ganz Interessantes gestellt hat, was wir uns heute auch immer wieder ins Bewusstsein rufen müssen, nämlich: Es gibt nicht auf der einen Seite die Krankheit und auf der anderen Seite die Gesundheit. Ja, das gibt es schon in dem Moment, wo wir ein Virus haben. In dem Moment, wo wir ein Virus haben, eine Körperverletzung haben. Sagen wir mal, wir haben den Arm gebrochen. In dem Moment ist klar, wir haben eine Krankheit, kann man nicht sagen, aber wir haben eine Verletzung. Die muss jetzt repariert werden. Wir gehen zum Orthopäden oder ins Krankenhaus. Keine Frage. Dafür ist die Schulmedizin gemacht. Aber die vielen sogenannten psychosomatischen Erkrankungen, die wir heute sehen, ja, die bewegen sich in einem Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit, wo wir nie richtig 100% gesund sind, aber auch nie 100% krank sind. Wir bewegen uns immer so etwa in dieser, ja, man könnte das mit so einem Equalizer vergleichen, also mit, wenn man diesen Regler sich vorstellt, der entweder mal mehr nach links geht oder mal mehr nach rechts geht. Bei mir ist in Corona der Regler immer mehr nach links rübergegangen, ins Negative, ins Minus. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass ich selber so in so einen Pessimismus gekommen bin, in so einen Negativismus, in alles irgendwie negativ für sich zu interpretieren. Ja? Und das bin ich eigentlich nicht. Denn ich bin ein Grundoptimist. Ich bin ein Grund, ja, also ein Mensch, der versucht, das Positive daraus zu ziehen, ja, der die guten Dinge sich auch aus schlechten Situationen, zum Beispiel Niederlagen im Sport, sich rauszieht, um dann zu verstehen, wie kann ich es besser machen. Ja, und das hat eben bei mir auch den Konflikt ausgelöst, ja, dass ich plötzlich auch praktisch auf die andere Seite gewechselt bin, die mir überhaupt nicht gut tut. Und diesen Konflikt, den musste ich auflösen. Und da hat mir wieder diese Salutogenese ein Stück weit geholfen. Ich habe mich dann wieder ein bisschen erinnert auch an das, was ich selber referiert habe viele Jahre. Und Salutogenese bedeutet ja die Beschäftigung nicht mit der Krankheitsentstehung, sondern mit der Gesundheitsentstehung. Und nicht mit der Beschäftigung von Risikofaktoren. Wir haben 3 Jahre lang Risikofaktoren gehört bei Corona, aber auch wenn man über Erkrankungen spricht. Wir haben das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehabt in den letzten Episoden. Ja, Risikofaktoren für diese Erkrankung. Lipoprotein A und haben wir thematisiert. Ja, aber wenn wir es jetzt mal umdrehen, das Spiel, und sagen, was sind denn eigentlich deine Gesundheitsfaktoren? Wie kann man Gesundheit wieder aufbauen? Weißt du, Axel, mir ist das damals extrem aufgefallen. Ich kam aus dem Leistungssport und ich bin in die Reha gegangen. Und ich habe mich gefragt, warum meine Kollegen, meine physiotherapeutischen Kollegen in der Hauptsache, Ärzte, warum haben die Patienten immer auf ihre Erkrankung angesprochen? Weißt du, da kam ein Patient bei uns ins Reha-Zentrum und der Therapeut fragte: Herr Müller, wie geht's Ihnen im Bandscheibenvorfall? Herr Müller, was macht Ihr Knie? Was macht die Hüfte? Also dieses, weißt du, Beachtung schafft Verstärkung in der Psychologie. Und wenn ich jeden Tag darauf angesprochen werde, auf meinen hohen Blutdruck, dann bin ich irgendwann hoher Blutdruck. Ich wache morgens auf und der erste Gedanke ist, wie ist mein Blutdruck?
Ja, und du sagst es gerade, und das ist halt das Faszinierende. Wir kommen ja vom Flow, wir kommen über den Stress jetzt gerade. Du sagst Salutogenese, auf die Gesundheit zu schauen. Und das ist ja auch, ich führe es immer zurück auf unseren Podcast, Milieu oder Mikrobe, das Milieu zu stärken oder die Mikroben oder die Bakterien, Viren zu bekämpfen. Und wenn jemand sagt, wie geht's deinem Knie? Dann sage ich mal, das Kniegelenk sind vielleicht 5, 10% des ganzen Körpers. Das heißt also, 10% geht es vielleicht in Anführungszeichen schlecht, aber 90% geht es dir ja gut. Und deshalb ist es halt so, wie du gerade sagtest, ne, dass man immer den Fokus, wenn man den Fokus auf etwas legt, dann verstärkt sich das natürlich. Und wenn man dann halt den
Ja.
Fokus auf das legt, was man gerade halt, wo man gerade halt Schmerzen erlebt oder wo man gerade halt ein Unwohlsein erlebt, dann verstärkt sich das natürlich, wie du sagtest, auch beim Blutdruck. Und das führt natürlich dann auch, dass man sich auch da reinsteigert
Absolut.
und dass dadurch wieder auch die Angst größer wird, daran noch weiter zu erkranken halt oder noch weitere Einschränkungen zu erleben.
Ja, das habe ich zum Beispiel häufig auch in der Beratung, ja, wenn wir ganz viel über Ernährung sprechen, ja, dann sagen Kunden, Klienten, Patienten, Sportler zu Recht. Ja, Herr Frese, was darf man denn dann noch essen? Ja, da entsteht so eine totale Verwirrtheit. Ja, wir haben, jede Woche kommt ein neuer Bestseller raus und trotzdem sind wir immer konfuser. Wir wissen am Ende gar nicht mehr, was links und rechts ist. Ja, und wir wissen gar nicht mehr, was ist eigentlich gesund. Das sagt uns die Werbung. So, deshalb muss man manchmal auch die Dinge eben entsprechend runterbrechen auf ganz einfache Konzepte. Aber wenn wir jetzt über eine holistische Gesundheit sprechen, also man würde sagen ganzheitliche Gesundheit, dann haben selbst viele Mediziner, die sagen, dass sie Ganzheitsmediziner wären, trotzdem nicht die Ganzheitlichkeit im Blick. Weil dazu gehören nämlich verschiedenste Ebenen. Und wenn ich diese Ebenen, wenn ich mich damit nie beschäftigt habe, dann kann ich nicht ganzheitlich arbeiten. Dazu gehört beispielsweise natürlich der somatische Bereich, ja, das kennt jeder Mediziner, jeder Therapeut. Das ist dann eben die Ebene zum Beispiel des Immunsystems, ja, mit dem man sich dann beschäftigt hat. Das kann aber auch der materielle Bereich eines Klienten sein, eines Patienten sein. Ja, jemand ist chronisch gestresst, hat Low Back Pain, unterer Rückenschmerz oder hat ständige Nackenverspannungen, rennt immer wieder zum Osteopathen. Und was hat er eigentlich? Er hat Stress mit seiner finanziellen Situation. Er hat Angst davor, dass seine Selbstständigkeit zu Bruch geht oder er hat Angst davor, dass der Kredit platzt oder was auch immer dahinter steht, ja? Und das wird in keiner Praxis dieses Landes wird das letztendlich berücksichtigt. Warum? Nicht falsch verstehen, wenn auch der eine oder andere Arzt dazuhört. Die sprechende Medizin verdient kein Geld. Das ist ja auch die Frustration, die viele haben, dass sie eben für ihre Kunden, für ihre Patienten, selbst wenn sie das wissen, dass sie dort eigentlich ran müssen und auch da diese Lebensbereiche auch reflektieren und beleuchten müssen, dass ihnen die Zeit fehlt, dort entsprechend drauf einzugehen. Und da haben wir ja noch mehrere Ebenen. Wir haben den kognitiven Bereich, wir haben den emotionalen Bereich, wir haben den sozialen Bereich, wir haben den kulturellen Bereich, wir haben dann den individuellen Bereich der Werte und Haltungen. Wie zum Beispiel Optimismus. Optimismus verlängert das Leben, Axel. Da gibt es mehrere Studien, die das zeigen. Ja, oder bestimmte Werte, so wie Loyalität. Ja, wenn ich als Unternehmer sehr viel Wert auf Loyalität setze oder das für mich einen hohen Wert hat, meine Mitarbeiter sehen das aber komplett anders, dann wird es irgendwann zur Spannung kommen und irgendwann wird es Konflikte geben.
Definitiv. Und du sagst es gerade, wenn wir die Gesundheit, also eine holistische Betrachtung machen, dann gehören alle diese Aspekte dazu. Und dann sind wir auch wieder, was wir eben gesagt haben, bei der Eigenverantwortung. Dass man halt, wenn man halt heute zu einem Arzt geht, der hat keine Zeit mehr, sich gesamtheitlich um deinen Körper zu kümmern, sondern der ist halt einfach in der Symptomatik. Aha, da ist was, da gibt es ein Medikament, und dann geht es wieder raus aus der Praxis, weil halt nur noch 7 bis 10 Minuten Zeit für einen Patienten sind. Wenn du heute einen Termin beim Arzt machst, 10 Minuten kriegst du einen Termin. Und da sind wir ja natürlich wieder auch bei dem übergreifenden Thema der Gesundheitspolitik und. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, aber du sagtest halt Gesundheit ganzheitlich betrachten. Deshalb auch immer, was wir sagen, nehmt eure Gesundheit auch ein Stück weit selber in die Hand, informiert euch und guckt, was ihr auch selber für euch tun könnt. Denn nur ihr seid verantwortlich für euren Körper und kein anderer. Man kann seine Gesundheit nicht irgendwo abgeben und irgendwo an Garderobenhaken hängen, ne?
Ja, so ist es. Und jeder hat seine Gesundheit in der eigenen Hand. Ja, das müssen wir, glaube ich, immer wiederholen. Wir dürfen uns nicht von Apotheken, von Gesundheitspolitikern oder eben auch vom Hausarzt abhängig machen. Der Hausarzt gibt sein Bestes. Ja, in der Zeit, die ihm zur Verfügung steht, die ihm Herr Lauterbach bezahlt. Ja, wir müssten das ganze Gesundheitswesen reformieren, um die ganzen psychosomatischen Erkrankungen, um die stressassoziierten Erkrankungen, um die in den Griff zu bekommen. Dafür haben wir heute Kliniken. Ja? Da geht man dann 4 bis 6 Wochen hin und da werden dann ganz viele Gespräche geführt. Ja? Aber die müssten eigentlich wie früher beim Hausarzt auch stattfinden. Früher kannte der Hausarzt noch die ganze Familie. Ja? Der kannte auch die Krankheiten in der Familie und ne, hatte der Opa hatte schon Rückenschmerzen und der Enkel heute auch wieder. So, und das ist uns ein bisschen verloren gegangen. Ja, da gibt es ganz schnell ein Rezept und dann geht es zur Apotheke und dann futtert man Medikamente, die einem den Magen-Darm-Trakt ruinieren. Ja.
Ja, genau. Und anstatt zu schauen, wo du es auch eben sagtest, ne, den Magen-Darm-Trakt verhauen, anstatt aufbauende Nährstoffe, Nahrungsmittel zu empfehlen, die einem helfen, halt wieder gute Darmbakterien wieder in sein System zu bekommen, um einfach gefeit zu sein vor Bakterien, vor Viren, die da nicht hingehören, ne? Und das kommt halt einfach heute zu kurz. Und deshalb ist es halt unser Appell, immer wieder die Eigenverantwortung an erste Stelle zu stellen und sich mit seiner Gesundheit einfach auseinanderzusetzen. In jeder Art und Weise.
Ja, das ist so ein bisschen diese Denke, die wir beispielsweise im Sportstudium, auch im Leistungssport natürlich entwickeln, dass wir immer etwas wieder aufbauen können. Ja, aber nach einer Verletzung bauen wir unseren Körper wieder auf und wir kommen stärker zurück als vorher. Ich kann mich noch an einen Fall erinnern. Ich hatte einen Unternehmer in der Reha, ambulante Reha damals. Der hatte Verantwortung für 800 Mitarbeiter und der ging sehr gerne Skifahren. Und er kam zu uns mit einem Kreuzbandriss. Und er sagte zu mir und meinem Kollegen, Jungs, ich komme eine Stunde vor eurer Arbeitszeit, bevor hier die anderen Patienten in den Raum kommen, und ich bezahle euch das privat. So, das war mein erster Personal Training Kunde. Ich wusste damals nicht, wie das heißt, aber wir sind damals zum Chef runter und haben gesagt, wir haben hier einen Unternehmer und der möchte schon um 7 Uhr anfangen, also vor unserer Arbeitszeit, und der will das auch noch privat bezahlen. Wie machen wir das? Ne? Also wir haben es nicht unterm Tisch gemacht, sondern wir haben es offiziell damals mit unserem Chef abgesprochen. Er sagte, ja, wenn der dann eine Rechnung haben will, die kriegt er. Und ihr kriegt euren Anteil, ihr macht das ja außerhalb der Arbeitszeit, macht praktisch Überstunden und kriegt dann heute euren Anteil bezahlt. Das haben wir dann auch gemacht, ein halbes Jahr lang. Und dann war dieser Unternehmer wieder Skilaufen, kam zurück, rief uns an und sagte, Jungs, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so gut Ski gelaufen wie jetzt. Mit Verletzung oder nach Verletzung. Ja, und das hat uns damals gezeigt, ne, man kann alles immer wieder aufbauen und man kann stärker rauskommen, als man eigentlich reingegangen ist. Und dann sind wir wieder bei dem Herrn Antonowski, diesem israelischen Professor, der 1994 verstorben ist in Israel, Professor für Soziologie. Und der hat sich mit einer ganz interessanten Thematik beschäftigt, nämlich der hat sich Studien angeschaut von Frauen, die in Konzentrationslagern überlebt haben. Und er hat festgestellt in seinen Analysen, dass 30% dieser internierten Frauen in den Konzentrationslagern, die da wieder rausgekommen sind, trotz dieser extrem widrigen, extrem negativen Umstände, Nahrungsmangel, Folter, was auch immer da stattgefunden hat, in einem sehr guten mentalen Zustand daraus gekommen sind. Womit hat das zu tun? Und das hat er sich dann genau angeschaut und hat entsprechende Untersuchungen gemacht und daraus ist dann eben dieses Salutogenese-Modell auch entstanden, dass man eben diese Gesundheit immer wieder aufbauen kann. Es gibt da ein berühmtes Buch, das heißt Health, Stress and Coping, was er damals geschrieben hat. Und da ist auch der Begriff entstanden, Ressourcen. Wir kennen das aus dem Coaching. Da gibt es die sogenannte Ressourcenarbeit. Da kommt jemand zu uns mit einem Problem, das kann er nicht lösen oder er weiß nicht, wie er es lösen soll. Und wir als Coach betreiben jetzt eine Ressourcenarbeit, die ansetzt bei bestimmten Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Persönlichkeitsmerkmalen, die in der Vergangenheit möglicherweise bei ähnlichen Problemen schon mal funktioniert haben. Diese wieder bewusst zu machen, ja, wie hat man damals vor 20 Jahren ein Problem gelöst? Diese Bewusstmachung führt dann dazu, dass letztendlich beim Coachee wieder so etwas entsteht wie ein Lösungsansatz. Ja? Denn die Menschen, die zu einem Coach kommen, die haben ja häufig Fragestellungen mit einer frustrierten Suche. Sie suchen nach der Antwort auf eine Frage, auf eine Problemstellung, die sie sich selber nicht geben können. Und der Coach kann sie auch nicht geben, aber der Coach lenkt dich dorthin, wieder sozusagen das Gehirn zu öffnen für neue Straßen, neue Wege, neue Ansätze, die man letztendlich bestreiten kann, die man aber vorher nicht gesehen hat. So, und deswegen ist auch in jeder Krise, in jeder Verletzung, in jeder Krankheit immer auch eine Chance, gestärkt wieder herauszukommen. Und das sind diese Widerstandsressourcen, die dann der Antonowski auch entsprechend formuliert hat und ja, dann auch in so ein Konzept gegossen hat, was man sich, wenn man Lust dazu hat, natürlich auch genauer anschauen kann. Aber nur allein dieser Ansatz, ja, Gesundheitsfaktoren, Gesundheitsaufbau, nicht Krankheitsverwaltung, Gesundheitsaufbau, das finde ich einen extrem spannenden Ansatz, den jeder in sein Leben auch mit hineinnehmen soll. Denn wir werden ja von unserem Gesundheitswesen eher in Krankheit verwaltet. Wir bekommen ein Rezept, wir haben eine Autoimmunerkrankung, die haben wir bestenfalls dann 30 Jahre, damit man immer wieder ein Rezept braucht und immer wieder zur Apotheke rennen muss und immer wieder diese Medikamente gegen irgendwelche Entzündungsmediatoren einnehmen muss. Aber Axel, wir machen uns keine Gedanken darüber, wo kommt die Entzündung her? Und der liebe Gott hat die Entzündung nicht chronisch in uns eingebaut. Ja, der hat gesagt, es gibt eine Lösung, nämlich die Wundheilung. Und die Wundheilung sorgt dafür, dass jede Hautverletzung irgendwann mal abheilt. Und jede seelische Verletzung und jede Autoimmunreaktion sollte eigentlich irgendwann mal abheilen.
Ja, und da sind wir bei dem, was wir eben auch schon gesagt haben, die Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit zu erleben und wie unser Gesundheitssystem, wie du es sagst, Verwaltung von Krankheiten, einfach nur ein Symptom, da wird ein Pflaster geklebt, aber für die Ursachen haben wir gar keine Zeit. Und wenn wir uns da wirklich mal Zeit für nehmen, und wenn das kann jeder auch für sich selber tun, dann können wir schon viel für unsere Gesundheit tun und unsere Gesundheit aufbauen. Und dem auch diesen Stressfaktoren auch entgegenwirken. Wir sind über den Flow gekommen, über den Stress, dann zur Salutogenese. Die zweite Folge, ich glaube, das war auch nochmal nötig, da nochmal ein bisschen was hinterherzugeben. Und jetzt, denke ich mal, ist das ein guter Abschluss. Kümmert euch um eure Gesundheit. Bleibt bei uns im Podcast, denn hier kriegt ihr viel davon zu hören und nehmt die Tipps und Tricks, die wir geben, einfach mit. Jens, vielen Dank wieder für die Folge. War super interessant, hat Spaß gemacht und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.